Welcome to Dare and Do, deinem Podcast fürs mutig Denken und mutig Handeln. Mit inspirierenden Interviews und praktischen Lifehacks möchte ich dir Mut machen, damit du deinen ersten Schritt wagst. Hallo ihr lieben Dare Angels, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dare and Do. Egal, ob du jede Woche mit dabei bist oder neu dazugekommen bist zu unserer Dare Angel Community, herzlich willkommen in deinem Podcast zum Mut tanken. Ich freue mich riesig, regelmäßig über eure Mutausbrüche zu hören und freue mich heute, Mut zu machen zu einem Thema, das mir schon selber seit Jahren am Herzen liegt. Natürlich auch aus eigener Betroffenheit oder aus meiner Rolle als Frau und Mama und Unternehmerin heraus. Ich möchte heute mit euch über Mut zu gerechter Partnerschaft und gerechter Aufteilung von Aufgaben sprechen. Und die Männer, die jetzt zuhören, die dürfen gerne dranbleiben. Denn ja, natürlich betrifft dieses Thema uns Frauen auf weit mehr Ebenen als die Männer. Aber ich möchte auch Mut machen, Männerrollen neu zu denken. Warum dieses Thema? Es ist uralt und trotzdem hochaktuell, denn wir sind einfach noch weit entfernt von Geschlechtergerechtigkeit. Egal wo auf der Welt, aber definitiv in Mitteleuropa, also im Dachraum Österreich, Deutschland, Schweiz. Inspiration für diese Folge war aber ganz konkret eine Veranstaltung, bei der ich Anfang dieser Woche mitwirken durfte. Bei dieser Veranstaltung ging es um Vereinbarkeit von Beruf und Familie, um finanzielle Vorsorge und einfach auch Mut, die eigenen Finanzen in die Hand zu nehmen. Die Veranstaltung war rein für Frauen ausgerichtet, weil diese Themen einfach, wie soll ich sagen, bei Frauen noch viel mehr im Argen liegen, beziehungsweise Frauen viel häufiger betreffen, also gerade was die Vereinbarkeit anbelangt. Und da wurden zwei Zahlen erwähnt, deren Aussage jetzt nicht neu war für mich. Wir waren diese Dinge schon bewusst, aber es hat es einfach nochmal so unterstrichen, so klar gemacht, so hervorgehoben, wie viel wir hier noch zu tun haben. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich möchte auch diesen Podcast nutzen, um zu Mut, zu neuen Rollenbildern aufzurufen und einfach Mut auch zu einer gerechteren Partnerschaft, von der alle profitieren. Was waren denn diese Zahlen, die mich so schockiert haben oder hierzu inspiriert haben? Da ging es zum einen um das Pensionssplitting. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist in Österreich ein freiwilliges Modell und bedeutet einfach, dass solange ein Elternteil zu Hause ist, um sich um die Kinder zu kümmern, bekommt er oder sie, meistens sie, einen Anteil der Pension des Partners gutgeschrieben auf das eigene Pensionskonto. Bis zu 50-50. Ich weiß gar nicht genau, ob man das auch anders aufteilen kann. Das Ganze muss freiwillig beantragt werden. Es muss vor dem 7. Lebensjahr des jüngsten Kindes beantragt werden. Und die schockierende Zahl war, dass in Österreich nur 600 Paare dieses freiwillige Pensionssplitting nutzen. 600. Ich meine, ich weiß schon, Österreich ist ein kleines Land, aber wir haben immerhin doch knapp 9 Millionen Einwohner. Und ich habe dann auch noch eine Zahl gefunden für Vorarlberg, das Bundesland, das was Gender Pay Gap oder Geschlechtergerechtigkeit anbelangt, immer wunderbares Schlusslicht ist. Hier sind es in den letzten Jahren knapp 90 Paare gewesen, die dieses Pensionssplitting nutzen. Vielfach, weil es den Paaren gar nicht bekannt ist, dass es dieses Pensionssplitting gibt. Es gibt ja Länder, wo das automatisch verpflichtend passiert. Solche Bestrebungen hat es in Österreich auch schon gegeben, aber haben nie die politische Mehrheit erreicht. Bei uns kann man das freiwillig machen, aber es wissen die wenigsten davon. Also kein Wunder. Und dann muss ich sagen, selbst wenn man davon weiß, und wir waren ein Ehepaar, das, ich weiß gar nicht mehr, wie wir davon erfahren haben, aber mein Mann und ich haben das Pensionssplitting beantragt, denn auch wir sind sehr schnell in klassische Rollenbilder zurückgefallen, als wir Kinder bekommen haben. Und ich muss sagen, es war ein absoluter Spießrutenlauf. Also ich erzähle häufig von dieser Situation, abgesehen von den ganzen Anträgen und Behördenwegen, die man natürlich machen muss. Das kennt man in Österreich, ich glaube in Deutschland auch. War es dann tatsächlich so, dass als wir schon dachten, okay, wir haben alles tausendfach unterschrieben, angegeben, wie auch immer, mussten wir noch zu einem persönlichen Termin gehen, zu einer persönlichen Vorsprache, bei dem mein Mann explizit gefragt wurde, also so tatsächlich, schauen Sie mir in die Augen und sagen Sie mir, dass Sie das wirklich wollen. Ich bin daneben gesessen als eine Frau und ich musste auf der einen Seite schmunzeln, auf der anderen Seite hing mir natürlich die Kinnlade runter, denn es war fast so, als würde man mich jetzt bitten, noch den Raum zu verlassen und dann den armen, traumatisierten Mann fragen, ob er denn das wirklich ehrlich und aus freien Stücken und selbstständig möchte. Und ich meine, der Beamte oder die Beamtin, ich kann mich gar nicht erinnern, kann ja überhaupt nichts dafür, hat sich auch, war richtig entschuldigend und hat gesagt, es tut mir leid, wir müssen das so fragen, weil er sie, ich weiß es nicht mehr, vermutlich meinen Blick gesehen hat. Meinen Blick, der ausgesagt hat, ich glaube nicht, dass das gerade wirklich passiert. Aber gut, das ist nur eine persönliche Anekdote zum Pensionssplitting. Also das ist eines der Beispiele, die bei dieser Veranstaltung besprochen wurden. Und dann die zweite, die damit bis zum gewissen Grad zusammenhängt, oder nein, nicht bis zu einem gewissen Grad, es hängt alles zusammen, ist das, dass Altersarmut betrifft in Österreich überdurchschnittlich Frauen. Und das liegt daran, und jetzt kommt die Zahl, die mich so schockiert hat, dass die durchschnittliche Frauenpension in Österreich unterhalb dem Betrag liegt, der jedes Jahr definiert wird, ab dem man als armutsgefährdet gilt. Die Armutsgefährdungsgrenze liegt irgendwo bei 1600 Euro pro Monat, 1660, nagelt mich nicht auf den Euro genau fest. Und die durchschnittliche Pension einer Frau in Österreich liegt bei 1400 irgendwas Euro. Also die durchschnittliche Pensionistin in Österreich ist armutsgefährdet bzw. lebt in Armut. Und wie gesagt, mir waren diese Dinge schon bewusst. Es ging bei dieser Veranstaltung ganz stark darum, Bewusstsein zu schaffen dafür, dass jede Entscheidung, die wir auch als junge Frau treffen, sehr langfristige Auswirkungen hat. Aber es hat mich trotzdem nochmal irgendwie bis ins Mark erschüttert. Und ich möchte heute mit euch ein bisschen über die Gründe dahinter sprechen, weil wir alle was dazu beitragen können, dass sich das ändert. Es ist nämlich so leicht, mit dem Finger auf die Politik zu zeigen. Aber A, wer wählt denn die Politiker und Politikerinnen, die uns vertreten und die die Gesetze machen? Und B, muss man auch ganz ehrlich sagen, hat es einfach viel auch mit gesellschaftlichen Rollenbildern zu tun und wie wir miteinander umgehen. Gehen wir aber das Ganze mal Punkt für Punkt durch. Einer der Gründe, weshalb Frauenpensionen so niedrig sind, ist, dass Frauen durchschnittlich schlechter bezahlte Jobs haben. Das ist auch keine Neuigkeit. Frauen arbeiten eher im Handel oder in Pflegetätigkeiten, weniger in Industrie, produzierendem Gewerbe. Und das sind durchschnittlich schlechter bezahlte Jobs. Und dazu möchte ich nur so viel sagen, liebe junge Frauen da draußen, Augen auf bei der Berufswahl. Der zweite Punkt: Frauen bekommen immer noch weniger Gehalt bei gleicher Arbeit. Und ich lasse mich hier auf keine Debatte ein mit, ach ja, sie verhandeln schlechter und das ist nicht vergleichbar, weil da wird Äpfel mit Birnen in den statistischen Topf geworfen. Nein, es ist nachgewiesen und ich habe in einem österreichischen Konzern gearbeitet, der aufgrund einer Fusion alle Verträge offenlegen musste, um diese dann anzugleichen der zwei Unternehmen. Und dort hat sich über alle Management-Ebenen dasselbe Bild gezeigt. Frauen verdienen 30% weniger als Männer für denselben Job mit derselben Ausbildung. Keine Gründe, außer dass sie eine Frau sind. Was heißt das jetzt, wenn wir darüber sprechen, dass wir alle dazu beitragen können, dass sich solche Dinge ändern? Ja, zum einen natürlich, seid mutig, wenn es um Gehaltsverhandlungen geht. Aber um das sein zu können, möchte ich euch hier eigentlich nur nochmal aufrufen zu etwas, über das ich schon in einer anderen Folge gesprochen habe. Redet über Geld, auch in eurem Freundeskreis und in eurem Kollegen- und Kolleginnenkreis. Denn nur dann bekommt ihr solche Dinge überhaupt mit, wenn ihr zum Beispiel in einem Unternehmen arbeitet und dann herausfindet, dass der männliche Kollege für dieselbe Tätigkeit mit derselben Ausbildung mehr Gehalt bekommt. Und deswegen müssen wir alle mehr Mut haben, über Geld zu sprechen. Auch bei dieser Veranstaltung haben wir darüber gesprochen, wer sich denn traut, im Freundeskreis über Geld zu sprechen, über Gehalt, über wie investiere ich, obwohl wir doch auch so viel voneinander lernen könnten. Weil manche vielleicht an der Börse investieren, andere sind richtig gut mit Immobilien, die Dritten sind vielleicht richtig gut darin, eine Gehaltserhöhung zu verhandeln oder haben gute Tipps, weil sie sich da schon ausbilden haben lassen. Und wir reden nicht darüber. Weil wir ja alle mit so Glaubenssätzen und so Überzeugungen aufwachsen, über Geld spricht man nicht. Hier tragen wir jetzt zu einem neuen Glaubenssatz bei, über Geld spricht man. Und natürlich werdet ihr in Situationen landen, wo es anderen unangenehm ist. Macht nichts. Seid die Veränderung, die ihr in der Welt sehen wollt. Ein weiterer Grund oder der Hauptgrund schlechthin, weshalb es eben überhaupt zu so viel Altersarmut bei Frauen kommt, weshalb sie so niedrige Gehälter haben, ist natürlich ganz klar das Thema Karenzzeiten und Care-Arbeit. Unter Care-Arbeit fällt alles, was sich um die Betreuung von Kindern dreht, aber auch Haushalt, auch die Pflege älterer Familienmitglieder. Also Sorgearbeit. Ich mag den Begriff Care-Arbeit lieber, weil Sorge, das klingt so sorgenvoll. Aber egal, wie man es nennt, Tatsache ist, in Österreich gehen immer noch überwiegend Frauen in Karenz, obwohl rein rechtlich gesehen der Mann genauso lange in Karenz gehen kann wie die Frau, machen natürlich ganz, ganz wenige. Und dazu geht es auch nochmal um die Karenzlänge natürlich. Und auch da möchte ich aufrufen, neue Rollenbilder zu kreieren. Also lasst uns das mal wirklich Punkt für Punkt durchbesprechen. In Österreich ist es üblich, dass eine Frau, wenn sie ein Kind bekommt, 1 bis 2 Jahre in Karenz geht, also aus dem Erwerbsleben austritt. Häufig ist es dann so, dass das zweite Kind gleich angehängt wird, unter Anführungszeichen. Und dann summieren sich bis zu 4 Jahre und danach steigt man erst wieder Teilzeit in den Beruf ein. Und das ist ein Rollenbild, das mir schon lange ein Dorn im Auge ist. Weil wir erzählen uns das hier in Österreich und ich glaube auch in Deutschland und in der Schweiz ganz stark als absolute Norm. So, das ist das normale Familienbild, dass eine Frau bei den Kindern, gerade wenn sie noch so klein sind, zu Hause bleibt, weil das so notwendig ist. Und ich verweise da schon seit Anfang 20, wahrscheinlich auch, weil ich viel im Ausland gelebt habe, darauf, in wie vielen Ländern das nicht so ist. Und dass uns Frauen in Holland zum Beispiel oder in Frankreich anschauen und fragen, was mit uns nicht stimmt, also jetzt im übertragenen Sinne, aber das total befremdlich finden, dass wir so lange zu Hause bei unseren Kindern bleiben und nicht zum Beispiel nach 3, 4 Monaten wieder zu arbeiten beginnen. Und ich möchte jetzt hier keine Debatte lostreten über, was ist der richtige Zeitraum, um zu Hause zu bleiben. Was ich ändern möchte, ist dieses Rollenbild, dass nur eine Frau gut für ein Baby oder Kind sorgen kann. Oder was heißt nur? Aber dass eine Frau definitiv besser für ein Kind oder ein Neugeborenes sorgen kann. Und dieses Narrativ möchte ich insofern aufbrechen, dass ja, was definitiv nicht an den Mann abgegeben werden kann, ist das Austragen des Kindes und die Geburt des Kindes. Danach aber ist alles offen. Selbst wenn ich mich entscheide zu stillen und ich habe gestillt und trotzdem habe ich vom ersten Monat an auch Muttermilch abgepumpt und mein Mann konnte die Kinder auch versorgen. Wir hatten immer Muttermilch auf Vorrat im Eisfach und es war also absolut möglich, dass ich Aufträge annehme, damals noch als Moderatorin und die Kinder, obwohl sie noch im Stillalter waren, auch ohne Mama auskommen. Und dann gibt's natürlich noch ganz viele andere Modelle. Manche Kinder können gar nicht, also manche Mütter können nicht stillen, wollen nicht. Auch da will ich in keine Debatte einsteigen, was ist gut, was ist falsch, was ist richtig. Ganz überspitzt formuliert möchte ich all jene, die immer das so darstellen, als wäre ein Kind einfach furchtbar vernachlässigt, wenn die Mutter nicht zu Hause bleibt, möchte ich einfach nur fragen, sag mal, denkt ihr auch an die ganzen Kinder, die zur Welt kommen, deren Mutter vielleicht auf tragische Weise stirbt bei der Geburt? Ich meine, das sind doch nicht alles Psychopathen. Nur weil sie das Pech hatten, dass sie ihre Mutter gar nie kennenlernen durften. Und das ist jetzt das Extrembeispiel. Das ist mir völlig klar. Aber was ich sagen möchte, ist, ich möchte ein neues Rollenbild und ich rufe euch auf zu mehr Mut, zu neuen Rollenbildern, dass ein Vater genauso gut für ein Kind sorgen kann wie eine Mutter. Ja, die Beziehung ist eine andere. Bin ich zu 100% auch dafür. Aber um das geht's ja gar nicht. Ich sage ja auch gar nicht, wir müssen nicht gleich sein. Wenn wir von Gleichberechtigung sprechen, spreche ich nicht von Gleichstellung. Ich sage nicht, dass Mann und Frau gleich sein müssen. Ich sage nur, dass wir aufhören müssen mit diesen Narrativen, was ist richtig oder was ist normal und was ist falsch oder womöglich schlecht für das Kind. Weil bitte schaut euch doch einfach mal um auf der Welt und schaut in so viele andere Länder, wo es anders gelebt wird und erzählt mir dann bitte nicht, dass das alles Psychopathen sind, die dort aufwachsen, weil sie nicht unserem Normal entsprechen. Also da fängt es schon an mit den Rollenbildern. Wer geht in Karenz? Wie lange gehen wir in Karenz? Und was erzählen wir uns, was normal ist? Denn die Kehrseite davon ist, und deswegen habe ich gesagt, ich möchte auch, dass alle Männer dranbleiben. Ganz viele Männer würden gerne mehr Zeit bei ihren Kindern zu Hause verbringen. Sie würden gerne ein paar Monate in Karenz gehen. Aber dann dürfen sie sich blöde Sprüche von ihren Kollegen anhören und auch von ihren Kolleginnen. Ich weiß noch genau, als mein Mann, ich habe ambulant entbunden und in Österreich ist es so, dass einem dann gesetzlich sozusagen ein paar Pflegetage zustehen als Vater und Ehemann. Also mein Mann durfte gesetzlich gesehen zu Hause bleiben für einige Tage, weil ich eben das Krankenhaus sofort verlassen habe nach der Geburt. Und er hat das auch in Anspruch genommen und wir haben diese Zeit geliebt, aber er konnte das nicht in Anspruch nehmen, ohne sich vor seinem Chef rechtfertigen zu müssen, der total verwundert war, dass er das machen wollte und noch gemeint hat, aber Kinder sind doch Frauensache. Ich meine, gut, bei ihm kann man noch sagen, ja, war eine andere Generation. Nur ist es leider so, dass Männer bis heute solche Sprüche an den Kopf geknallt bekommen. Und eben dann von den Kollegen sich anhören können, sowas wie, ach, gehst du jetzt mit Puppen spielen oder gehst du jetzt mit Fläschchen spielen oder treffen wir dich jetzt zukünftig auf dem Spielplatz? Ihr merkt schon, ich rede mich hier schnell in eine Rage, weil mir diese Rollenbilder tatsächlich ein absoluter Dorn im Auge sind. Aber sprechen wir weiter über die Rollenbilder und eben was dazu führt, dass so wenige Männer in Karenz gehen. Also wir hatten schon, nein, es ist nicht die Norm oder normal, dass eine Frau 1 bis 2 Jahre zu Hause bleibt mit jedem Kind, das sie auf die Welt bringt. Nein, es ist nicht normal, dass es unbedingt die Frau sein muss und nicht auch der Vater sein kann. Und das nächste ist, nein, es ist auch nicht normal, dass das beim Mann nicht geht. Denn das ist auch so eine beliebte Ausrede. Er kann nicht. Er kann jetzt nicht. Er möchte total gerne, also wir würden es beide, würden wir es wirklich schön finden, könnte er 6 Monate bei den Kindern zu Hause bleiben oder beim Kind. Aber sein Job lässt das absolut nicht zu. Jetzt haben wir natürlich schon oft die Thematik, dass ja, die Männer häufig die besser bezahlten Jobs haben, also dass es rein aus ökonomischen Gründen sinnvoller ist, wenn die Frau in Karenz geht und nicht der Mann. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, entscheiden sich ganz viele Paare dafür, dass der Job vom Mann wichtiger ist oder dass der Mann definitiv in seinem Job weniger abkömmlich ist, obwohl es bei Frauen immer möglich ist. Und ich fand das auch ganz spannend. Wir hatten gute Freunde, also da wollte die Mama auch, dass der Papa zu Hause bleibt mit dem 2. Kind und seine spontane Reaktion war auch, ich würde total gern, aber mein Job lässt das nicht zu. Ich leite gerade 3 Riesenprojekte. Wir haben da, keine Ahnung, Launch oder Go Live in den nächsten 6 Monaten. Das geht nicht. Und sie hat aber darauf bestanden und einfach gesagt, frag doch bitte mal in deiner Firma. Und siehe da, der Vater war 12 Monate zu Hause, konnte danach wieder in seinen Job einsteigen und es hat funktioniert. Also liebe Frauen, lasst euch nicht abfertigen mit, das geht bei mir nicht. Beziehungsweise ändern wir bitte auch dieses Rollenverständnis von, wieso geht's bei den Frauen immer, egal welchen Job sie machen, und bei den Männern nicht. Das kann doch nicht sein. Und zu guter Letzt das Thema, ich weiß gar nicht, soll ich sagen, heikelste Thema. Jedenfalls das, das einen am längsten beschäftigt. Und zwar auch, ob man Kinder hat oder nicht, aber definitiv mehr, wenn man Kinder hat, ist diese Aufteilung der Care-Arbeit. Also wer kümmert sich um Haushalt, um Wäsche, um Putzen, um Kochen, um ältere Familienmitglieder und eben, wenn Kinder da sind, auch um Kinder. Denn das wird einfach überdurchschnittlich von Frauen geschultert und das aus verschiedenen Gründen. Und ich muss ehrlich sagen, auch wir sind so schnell in traditionelle Rollenbilder zurückgefallen, ohne das jemals auszumachen. Und deswegen sage ich, das ist das langfristigste Thema, denn es ist etwas, was immer wieder neu verhandelt werden muss. Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Verheiratete Frauen mit Kindern leisten im Durchschnitt 32 Stunden Care-Arbeit pro Woche. Vollzeitjob, könnte man sagen. Deswegen arbeiten dann viele auch nur mehr Teilzeit im wirklichen Erwerbsleben. Aber, und jetzt kommt's, selbst wenn Frauen und Männer gleich viel arbeiten im Erwerbsleben, also die gleiche Stundenanzahl haben, übernehmen Frauen 60% der Care-Arbeit, also alles, was mit Haushalt und Co. zu tun hat. Und das hat ganz viel mit unseren Rollenbildern zu tun in unserem Kopf, dass wir da so schnell reinfallen, ganz unbewusst, oft auch ungewollt. Und das ist etwas, wo wir laufend dranbleiben müssen. Und zwar nicht nur für uns, sondern auch im Hinblick auf die Kinder und was wir ihnen vorleben. Und dazu möchte ich euch etwas erzählen, das ich in jungen Jahren erlebt habe. Meine Schwester ist um einige Jahre vor mir Mutter geworden und ich bin Patentante ihrer Töchter. Und ihre erste Tochter ist zur Welt gekommen in einer Zeit, wo ich im Ausland gelebt habe. Das heißt, wenn ich zu Hause war auf Besuch, dann habe ich meistens wirklich mehrere Wochen bei ihnen im Haushalt gelebt und damit das Familienleben sehr intensiv mitbekommen. Und weil es war so, als meine älteste Nichte inzwischen 21, 3 Jahre alt war, saßen wir bei ihnen zu Hause und haben gespielt. Ich glaube, mit den Puppen auf alle Fälle haben wir sozusagen Alltag nachgespielt. Und dann war es so, dass sie so einen kleinen Aktenkoffer geschnappt hat und gesagt hat, ja, sie ist jetzt der Papa und geht arbeiten. Und ich war die Mama und musste Mittagessen vorbereiten. Und ich meinte so zu ihr, ja, aber wieso geht denn die Mama nicht arbeiten? Und sie dreht sich um und sagt zu mir, ja, aber Mamas arbeiten doch nicht. Und ich meine, sie hat es nicht böse gemeint. Und das ist auch überhaupt kein Vorwurf, sondern es hat mir so deutlich gezeigt, okay, in ihrer Welt kommt das gar nicht vor, weil meine Schwester und ihr Mann tatsächlich damals so eine Rollenaufteilung hatten. Mein Schwager hat 100% gearbeitet und meine Schwester war zu Hause als Hausfrau und Mutter. Und ich bewerte das überhaupt nicht. Also es geht nicht darum zu sagen, das war gut oder schlecht. Was ich euch mit dieser Geschichte erzählen möchte, ist, die Auswirkung, die es auf das Kind hatte, in ihrer Welt gab es keine berufstätigen Mamas. Das führt uns zu diesem Spruch, you can't be what you can't see. Für sie existierte diese Realität gar nicht, dass auch eine Mama arbeiten geht. Einfach nur, weil es in ihrer Welt nicht sichtbar war. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, wenn es darum geht, okay, wer macht eigentlich die Arbeit zu Hause oder rund um die zu pflegenden Familienangehörigen oder rund um die Kinder? Wer kümmert sich darum? Und mit jedem Mal ist das nicht nur etwas, das Auswirkungen auf uns hat, also auf uns Frauen oder auf unsere Beziehung, unsere Partnerschaft und auf unser Pensionskonto, sondern auch auf unsere Kinder und mit welchen Rollenbildern und mit welchem Selbstverständnis sie aufwachsen. Und das allein ist mir jedes Mal Erinnerung genug, wieder neu zu verhandeln. Und es ist etwas, das immer wieder neu verhandelt werden muss. Denn die Lebensphasen der Kinder sind unterschiedlich. Sie brauchen die Eltern unterschiedlich häufig oder für unterschiedliche Dinge, je nachdem, in welchem Alter sie sind. Auch im Arbeitsleben gibt es natürlich intensivere Phasen und dann ruhigere. Und deswegen ist das ein laufendes Austarieren. Okay, wer ist eigentlich für was zuständig und wer macht was? Nur wenn wir es einfach nur laufen lassen und es nicht laufend ausverhandeln, dann ist es Zündstoff für die meisten Streitigkeiten und ich würde behaupten sogar für die meisten Trennungen, jedenfalls aber dafür, dass ganz, ganz viele Menschen, obwohl sie eigentlich ihre Traumfamilie haben, die sie sich immer gewünscht haben, unglücklich sind. Um jetzt hier nicht so ein total schwarzes Bild zu malen von Partnerschaft, Zusammenleben oder auch Familienleben, was ich damit sagen möchte oder verdeutlichen möchte, ist, habt den Mut, darüber zu sprechen. Habt den Mut zu sagen, wenn es für euch nicht passt. Oder habt den Mut zu sagen, was ihr euch wünscht. Denn es leiden ganz viele Menschen darunter. Es leiden viele Frauen unter dieser Mehrfachbelastung, unter extremen Mental Load, weil sie immer an alles gleichzeitig denken müssen. Von der Jausebox über die Werkstatttermine für die Autos, über die Kleidergrößen und ob genug da ist für die nächste Saison, über was gibt's zum Abendessen bis hin dann zu den eigenen beruflichen Terminen. Es leiden aber auch die Männer, die sich oft nur als Geldbringer wahrgenommen sehen oder diesen Druck spüren, finanziell für die Familie sorgen zu müssen, obwohl sie sich vielleicht auch lieber als Hobbyfotograf selbstständig machen würden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir den Mut haben, darüber zu sprechen. Und dass wir den Mut haben, Rollenbilder, die uns allen anerzogen wurden, zu hinterfragen. Neue Geschichten zu erzählen und zwar jene Geschichte, die für uns passt, also für uns als Mensch oder auch für uns als Paar oder für uns als Familie, denn das muss nicht für jeden und jede das Gleiche sein. Und dazu möchte ich auch gleich noch sagen, haben wir bitte alle den Mut zu mehr Toleranz. Wir sind so schnell darin, andere Menschen, andere Familien und ich sage sogar andere Frauen und Mütter zu verurteilen, je nachdem, welches Modell sie wählen. Berufstätige Mütter verurteilen die, die zu Hause bleiben, die zu Hause bleiben, verurteilen die, die arbeiten gehen. Und das ist ein Teufelskreis, der absolut niemandem hilft. Also bitte, habt den Mut, darüber zu sprechen. Für euch, für euer Pensionskonto, für eure Finanzen, aber auch für eure Partnerschaft und für eure Familie und für eure Kinder, damit die neue Narrative und neue Rollenbilder mitbekommen. Und habt den Mut, tolerant zu sein gegenüber Modellen, die von eurem abweichen, gegenüber Normalitäten, die nicht eurer Normalität entsprechen, aber deswegen nicht weniger normal sind. Die allererste Aufgabe, die ich jedem mitgeben möchte, gibt es jetzt aber im Lifehack.
Dein Lifehack fürs Mutmuskeltraining.
Eingestiegen sind wir mit dem Pensionssplitting und dem Pensionskonto und der Frauenarmut oder Altersarmut. Und deswegen ist der Lifehack, den ich euch heute mitgeben möchte, jener, dass ihr bitte euer Pensionskonto checkt. Das kann man abrufen. In Österreich kriegt man das sowieso regelmäßig oder einmal pro Jahr zugeschickt, wo man denn ungefähr steht, wenn man in welchem Alter in Pension geht. Schaut euch an, was rauskommt. Und ich will hier keine Debatte anfangen, ob wir überhaupt noch eine Pension bekommen werden oder nicht. Im Idealfall kümmert ihr euch sowieso privat, also selbstständig, dass am Ende noch was da ist. Auf jeden Fall verschließt nicht einfach die Augen davor. Nach dem Motto, ich schaue nicht hin, dann muss ich mich erst gar nicht mit dem Thema befassen. Es kann nicht sein, dass so viele Frauen, nachdem sie ein Leben lang so viel leisten, nicht in Würde altern können. Und liebe Frauen, eure Altersvorsorge ist nicht euer Mann. Und euch selber um eure Altersvorsorge zu kümmern, sagt nichts über die Qualität eurer Beziehung aus. Nur weil ihr finanziell vorsorgt oder euch um eure finanzielle Unabhängigkeit kümmert, sagt ihr damit nicht, ich glaube nicht, dass meine Beziehung oder meine Ehe Bestand hat. Auch diese Geschichte dürfen wir bitte ändern. Finanzielle Unabhängigkeit und finanzielle Vorsorge ist ein Akt der Selbstfürsorge. Und wer sich jetzt schwer tut mit diesem, hab Mut darüber zu sprechen oder setzt euch hin und sprecht in der Familie drüber, für den habe ich noch den passenden Buchtipp.
Lesestoff für alle, die mehr wollen.
Das Buch, das ich euch heute empfehlen möchte, heißt Familie als Team, zusammen stark, clevere Hacks für mehr Leichtigkeit im Alltag. Nein, ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es tatsächlich im Zuge der Vorbereitungen für diese Folge entdeckt und ich habe es mir aber auch schon bestellt, weil es nicht nur ein lösungsorientierter Leitfaden für Paare ist oder eben eine gerechte partnerschaftliche Aufteilung, sondern für die gesamte Familie. Also es geht in diesem Buch auch darum, wie man die Kinder ab welchem Alter einspannen kann, damit Familie wirklich ein Team ist und damit nicht ein Familienmitglied die komplette Mental Load oder die Mehrfachbelastung tragen muss. Und Laura Fröhlich empfiehlt, dass Eltern einmal pro Woche ein Küchenmeeting abhalten. Das sollte nicht viel länger als 30 Minuten dauern, damit es nicht mühsam wird. Und besprochen wird dann, was ist in der letzten Woche liegen geblieben, was ist in der kommenden zu tun, wer übernimmt was und die wichtigste Frage zu Beginn, wie geht es uns gerade? Wir kennen das alle oder viele, ich kenne es auf jeden Fall aus meinem beruflichen Leben, viele mit Bürojobs kennen das auch, aber auch mit anderen, dass es ein wöchentliches Teammeeting gibt, bei manchen sogar ein tägliches, wo einfach besprochen wird, was steht diese Woche an, wer ist für was zuständig und auch wer hat welche Kapazitäten. Es kann sein, dass jemand gerade krank ist oder schlecht schläft oder tatsächlich gerade einen riesigen Projektabschluss in der Arbeit hat, dann gilt es in dieser Woche darauf Rücksicht zu nehmen, weil natürlich hat dann diese Person weniger Kapazitäten. Aber dann wird einfach ganz klar aufgeteilt, wer übernimmt was. Und als ich das gelesen habe, erschien mir das so, so logisch, weil ich es eben aus meinem Berufsleben kenne, aber ich noch nie auf die Idee gekommen bin, es auch in meiner Familie anzuwenden, was ich jetzt definitiv versuchen werde. Ich bin mir sicher, ich werde euch in einer der Folgen darüber berichten. Und übrigens, was mir dann noch aufgefallen ist, das eignet sich auch hervorragend, um immer wieder mal ein Resümee über die eigenen Mutausbrüche zu ziehen. Ihr könnt auch einmal die Woche oder von mir aus auch einmal im Monat euch hinsetzen und aufschreiben, wo wollte ich eigentlich mutiger sein, welche Mutausbrüche hatte ich mir vorgenommen und welche habe ich tatsächlich umgesetzt und wie geht's mir damit? Und dann könnt ihr schauen, ob ihr neue Mutausbrüche plant oder ob ihr bei anderen, die schon lange auf eurer Wunschliste stehen, in die Umsetzung kommt. Und mit all diesen Rollenbildern, Lifehacks und To-Dos wünsche ich euch jetzt noch eine wunderschöne Woche, ganz viele Mutausbrüche, vor allem wenn es darum geht, neue Rollenbilder und neue Narrative zu erzählen. Ich glaube fest daran, dass wir alle die Fähigkeit in uns tragen, unser eigenes Leben zu verändern, wenn wir das möchten und damit auch, dass wir, also die Gesellschaft, zu verändern. In diesem Sinne, let's dare and do. Du kennst jemanden, der auch eine Portion Mut vertragen könnte? Dann teile den Podcast gerne. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann freue ich mich über deine 5-Sterne-Bewertung. Und um weiter auf deiner Mutreise zu bleiben, abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst.